Liebe Brüder und Schwestern in Christus und Freunde, die uns auch begleiten, seid alle ganz herzlich willkommen für eine weitere Übertragung des Instituts Leben für alle. Dieses Mal kommen wir zur Botschaft 33, die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Die Schriftlese ist Matthäus 13, Vers 1 bis 23. Und heute ist der Tag des Herrn, Sonntag. Wir konnten die Gnade haben, dem Herrn zu spenden. Spenden unserer Güter. Das, was der Herr uns gegeben hat. Wir haben von einer Hand des Herrn es genommen und die andere Hand des Herrn zurückgegeben. Wegen der Barmherzigkeit des Herrn, die uns unser ganzes Leben durch versorgt hat. Lasst uns diesen Tag nutzen, unsere Spenden machen, was dort auf deinem Bildschirm erscheint, sowohl für die Mission im Ausland als auch für die Estancia und auch für das Institut Leben für alle selbst, das diese ganze Übertragung ermöglicht hat, die Arbeit des Teams. Erinnere dich auch in deine Region, deine regionale Arbeit, die Mitteilhabe am Evangelium, auch deine Gemeinde, deine Stadt, dass der Herr es segnen kann und alle Bedürfnisse stillen kann für die Ausbreitung des Evangeliums. Sehr gut, wir gelangen hier. Wir sprechen direkt vom Auditorium der Europäischen Konferenz. Wir kommen schon zur dritten Botschaft jetzt, die letzte Botschaft. Und wir hatten zwei wunderbare Tage. Heute ist der letzte Tag des Festes und wir werden sehr zufrieden nach Hause zurückkehren, denn gestern hatten wir eine gute Gemeinschaft mit den leitenden Brüdern von Europa und die Brüder verstehen, dass in der neuen Etappe alle Gemeinden, die größeren und die kleineren, alle haben die gleiche Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Auch wenn es nur eine Gemeinde von 2, 3 oder 5 Personen ist, wir können hinausgehen und in unserem Alltag mit den Menschen Kontakt aufnehmen und diesen Satz aus uns herausrutschen lassen, aus unserem Mund. Darf ich für dich beten, für sie beten? Wir werden sehen, wie der Herr wirkt. Du arbeitest und der Herr arbeitet durch dein Gebet. Du bringst immer einige Bücher mit dir mit, machst Kolportage oder einige Zeitschriften. Du lässt immer das geschriebene Wort in der Hand der Menschen, denn es wird zur Verkündigung des Evangeliums des Reiches dienen. Vergesst nicht, den Namen der Menschen aufzuschreiben, die Kontaktdaten, die Menschen, die sich wünschen, Gebet zu empfangen und gerne weiter umsorgt werden wollen. Auch wenn es eine kleine Gemeinde ist, wir können uns um diese Menschen kümmern. Ich glaube, dass in Kürze jede Gemeinde hier in Europa in der Zahl wachsen wird. Wir werden auch beten für die dynamische Kolportage, dass sie hier in Europa eine Realität wird. Mehr Jugendliche, mehr Geschwister bereit sind, ihr Leben hinzugeben, um diese wunderbare Arbeit zu tun. Die sich nicht sorgen um ihre Versorgung. Der Herr wird dafür sorgen, dass sie versorgt sind. Aus ihrer Arbeit selbst werden sie ihre Versorgung bekommen. Der Herr möge Europa segnen. Wir werden sehr zufrieden von ihr weggehen. Und noch mehr heute Morgen, glaube ich, ist das Expo Livro von Deutschland geboren worden, das Expo-Buch. Gestern habe ich die Landkarte von Europa gesehen. Es ist sehr hervorgestochen, das Maul des Drachen. Gestern haben wir über den Starken geredet. Wir sind sehr kühn. Wir dringen in das Haus des Starken ein, um ihm die Güter zu rauben. Wir sind hier nach Europa gekommen, in sein Haus, um die Menschen herauszuholen, die unter seinen Klauen sind, des Klauen des Feindes. Und bringen sie in das Reich der Himmel. Der Herr segne dieses Expo-Buch. Ich glaube, dass noch viele Geschwister, die hier von Europa zuhören, auch von Brasilien oder von anderen Orten, werden die Last haben. Ich glaube, es wird das Bedürfnis übersteigen für das Expo-Buch. In Vereinigten Staaten haben wir dasselbe über Zoom gemacht. Geschwister, wir brauchten, ich glaube, wir brauchten 70.000 Dollar. Und die Spenden hatten ein Ergebnis von 110.000 Dollar. Ich glaube, hier in Europa wird es noch diesen Wert übersteigen. Oh, Herr Jesus. Geschwister, ich bin sehr zufrieden für die Offenbarung des Wortes, des Matthäus-Evangeliums. Der Herr wird noch so viel mehr zu uns sprechen. Wir haben immer gemeint, dass wir in der Vergangenheit schon kannten, war schon genügend. Aber der Gott hat immer mehr für uns. Ich habe jetzt wahrgenommen, Geschwister, dass Gott die Gelegenheit allen gegeben hat. Er verwirft niemand, sogar die Pharisäer, sogar die Sadduzäer. Gott gab ihnen die Gelegenheit, dass sie in das Reich der Himmel hineingehen können. Als Johannes der Täufer in der Wüste auftauchte und rief, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er sah die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm kommen. Und er sagte ihnen, Otterngezücht, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Das heißt, Gott gab ihnen eine Gelegenheit, auch den aus der alten Religion, der Leitung der jüdischen Religion, die in der Tat eine tote Religion gefallen war. Der Herr möchte also Raum öffnen, allen. Er verwirft niemanden, er möchte allen die Gelegenheit geben. Johannes der Täufer wurde gebraucht, um auch die von der jüdischen Religion, dass auch sie Buße tun konnten, dass auch sie die Gelegenheit hätten, in das Reich der Himmel hineinzugehen. Jedoch, einige gingen hinein, aber die große Mehrheit nicht. Der Herr begann also, und wir kommen näher zu dem, was wir gesehen haben. Der Herr gab Gelegenheit, er gebrauchte Johannes den Täufer auf eine mächtige Weise als Vorläufer des Herrn Jesus. Jedoch, als er den Wende machen sollte, den Rückkehr und dem Herrn Jesus folgen sollte, er tat es nicht, er fuhr an dem Punkt vorbei. Der Herr gab ihm noch mehr Gelegenheiten. Geschwister, der Herr gibt immer Gelegenheiten, dass wir Buße tun. Unglücklicherweise hat Johannes der Täufer Jesus fragen lassen, ob er der Kommende sei oder ob seinen anderen warten sollten. Wie absurd diese Frage. Wir haben gesehen, dass Johannes eine weitere Gelegenheit hatte. Der Herr sagte, geht zurück zu ihm und sagt zu Johannes dem Täufer, was ihr seht, was hier geschieht. Die Blinden sehen, die Lahmen laufen und so weiter und so weiter. Du kannst viele Werke tun, Johannes der Täufer. Du kannst viele Menschen taufen. Du kannst eine Gruppe von Jüngern haben, die fanatisch sind nach dir. Aber wenn du die Kraft des Heiligen Geistes verlierst, kannst du nicht, dass die Blinden sehen machen. Du kannst auch nicht die Lahmen laufen lassen. Das geht nur durch die Kraft des Geistes, dass diese Wunder geschehen. Daher, Geschwister, es war eine Warnung an Johannes den Täufer von der neuen Religion, dass er den Wendepunkt machen kann. Du bist auf einer Straße und du bist an der Ausfahrt vorbeigefahren, dann gibt es ein Zeichen, 500 Meter gibt es eine Wendemöglichkeit, du gehst an der Wendemöglichkeit vorbei, 1 Kilometer gibt es eine weitere Wendemöglichkeit, du fährst vorbei, in 5 Kilometer eine weitere Wendemöglichkeit, die letzte Wendemöglichkeit, du gehst an der letzten Wendemöglichkeit vorbei. Geschwister, lasst uns Buße tun. Wer in das Reich der Himmel hineinkommt, ist der, der einen armen Geist hat, bußfertigen, demütig, ein gebrochenes Herz. Dieser ist einfältig, gehorsam und du hast das Recht, das werde ich heute sagen, du hast das Recht, die Geheimnisse des Reichs der Himmel zu kennen. Möchtest du die Geheimnisse des Reichs der Himmel kennen? Dann mach die Wende. Wenn du am Punkt vorbeigefahren bist, tut Buße, mach die Wende, lass uns zurückkehren, oh Herr Jesus. Ich wollte nicht Matthäus 13 hineingehen. Wir haben Matthäus 13 schon genossen, als ich begann, die Geschichte der sieben Gemeinden von Offenbarung 2 und 3 zu genießen. Ich habe in Thyatira aufgehört. Ich werde in der Zukunft noch weitermachen dann mit Sardis, Philadelphia und Laodicea. Das hat eine Parallelität mit Matthäus 13, den sieben Gleichnissen. Ich wollte nicht darüber sprechen. Der Herr hat zu mir gesagt, sprich über Matthäus 13 in dem Zusammenhang, den wir jetzt sehen, nicht im Zusammenhang der sieben Gemeinden, sondern im Zusammenhang, dass der Herr uns zeigt, wie Johannes dem Täufer vorbeiging, um in der Ruhe am Sabbat zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann. Vergebt mir, ich stolpere ein bisschen. Ich hoffe, ihr versteht es, meine Last. Matthäus 13 ist ein Gleichnis des Sämanns, das zeigt, dass nur wer die Wende gemacht hat, es verstehen kann. Wer nicht die Wende gemacht hat, wer nicht Buße getan hat, der kein rechtes Herz hat, wird überhaupt nichts verstehen von hier an. Herr Jesus, lass uns da hineingehen. Lass uns lesen. Ich denke, ihr werdet verstehen, was ich sagen möchte. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Hier gibt es eine Bedeutung. Der König des Reichs der Himmel ging aus dem Haus hinaus. Was für ein Haus ist dies? Das Haus Israel. Durch die Ablehnung ist aus dem Haus rausgegangen. Versteht ihr? Das steht in Matthäus 10, Vers 6. Matthäus 10, Vers 6. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus hatte seine 12 Jünger gebeten, die wurden ausgesandt als die 12 Apostel, dass sie zuerst die verlorenen Schafe des Hauses Israel suchen sollten. Aber da die jüdischen Leiter Jesus ablehnten, begannen, seinen Tod zu planen, da ging die Ablehnung zu einem Höhepunkt, als sie sagten, dass er die Dämonen durch Beelzebub, den obersten Dämon, austrieb. Da ging die Ablehnung zu einem höchsten Punkt. Also ging Jesus aus dem Haus hinaus. Jesus ging aus dem Haus Israel hinaus und setzte sich an das Ufer des Meeres. Das Meer repräsentiert die Welt. Das Meer repräsentiert die Welt. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Könnt ihr die Szene sehen? Jesus ging also in ein Boot hinein. Er nahm kein Bad im Meer. Er stieg in ein Boot ein. Und das Boot ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist im Meer. Aber die Gemeinde ist nicht vom Meer. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind das Schiff, in dem Jesus ist, und vor ihm am Ufer war die Menschenmenge. Er begann also über die Geheimnisse des Reichs der Himmel zu sprechen. Und die Geheimnisse des Reichs der Himmel, Geschwister, kann nur der verstehen, der in das Boot einsteigt. Habt ihr verstanden? Möchtest du außerhalb des Bootes bleiben oder innerhalb des Bootes? Möchtest du die Geheimnisse des Reichs der Himmel verstehen oder möchtest du überhaupt nichts verstehen? Daher ist es gut, Geschwister, dass wir nicht den Wendepunkt verpassen. Lasst uns Buße tun, lasst uns zurückkehren. Gewiss, lasst uns einfach sein. In diesen ganzen Kapiteln, Geschwister, hast du die Pharisäer Jesus hinterfragen und du hast die Schriftgelehrten, Jesus hinterfragen, du hast Johannes, der seine eigenen Jünger sandte, um Jesus zu hinterfragen, ob er der Christus sei, aber du hast nicht die die Jünger gesehen, wie sie Jesus hinterfragten oder ausfragten. Wenn du diese Jünger sein möchtest, die die Offenbarung des Reiches der Himmel empfangen, sei einfältig wie sie. Alle Religiösen hinterfragten Jesus, aber seine Jünger nicht. Die Jünger, denen sagte A ist A, B ist B, das ganze Wort des Herrn ist Wort Gottes, Ja und Amen. Habt ihr verstanden? Lasst uns einfach sein. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ich möchte nicht in das Gleichnis an sich hineingehen, für jetzt. Vers 10. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du? Das erste Mal sehen wir die Jünger Jesus fragen. Sie fragten, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Warum redete Jesus in Gleichnissen zu der Menschenmenge am Ufer des Sees? Weil es nicht allen gegeben ist, die Geheimnisse des Reichs der Himmel zu erkennen. Nur die den das Herz in der richtigen Verfassung haben, dass sie die Geheimnisse des Reichs der Himmel verstehen können. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Gott sagte, ich werde nicht allen geben, solange sie nicht die richtige Verfassung haben in ihrem Herzen. Daher, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir dem folgen, was wir vom vergangenen Jahren gehört haben. Buße ist nicht nur eine 180-Grad-Wende auf der irdischen Ebene. Buße ist eine Versetzung von der Ebene der Erde, von der logischen Ebene des Menschen zur himmlischen Ebene. An zweiter Stelle, wir haben einen Geist, einen demütigen Geist, einen bußfertigen Geist, ein gebrochenes Herz. Das ist die Voraussetzung, dass ihnen das Reich der Himmel gehört und so weiter. Daher, Geschwister, diese Botschaft ist eine Wasserscheide. Wenn du Buße tust, wirst du verstehen. Wenn du nicht Buße tust, wirst du von hier nichts mehr verstehen. Denn es ist ihnen nicht gegeben. Warum? Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden, aber wer nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Wer gebraucht wurde vom Herrn, plötzlich hat er den Punkt verpasst. Was er vorhatte, das wird ihm weggenommen werden, er wird nichts mehr verstehen. Daher, Geschwister, lasst uns aufpassen. Lasst uns bewahren in der Einfalt. Bis zum Ende unseres Lebens. Ich möchte nicht schwimmen und am Strand sterben, wie ein Brasilianer gesagt hat. Wem hat er das gesagt? Den Korinthianern? Fußballthemen oder Botafogo, Palmeiras. Lasst uns hier das ganze Leben für den Herrn leben und am Ende fallen wir vom Weg des Herrn ab und wir kommen an jedem Tag an, der wird uns sagen, ich habe dich nie anerkannt. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ich möchte nicht so dastehen. Ich möchte demütig sein bis zum Ende, empfangen und verstehen das Wort des Herrn. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Wer am Punkt vorbeigegangen ist, versteht nicht. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Wo bin ich? Den Ohren hören, mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Geschwister, lasst uns nicht den Wendepunkt verpassen. Lasst uns den heutigen Tag ausnutzen. Lasst uns Buße tun. Das Meer stellt die heidnische Welt dar. Das wollen wir jetzt uns mal kurz anschauen in Daniel Kapitel 7. Buch Daniel in Kapitel 7. Vers 3. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Vers 17. Diese großen Tiere, es sind vier, bedeuten vier Könige, werden sich von der Erde her erheben. Das Meer in Kapitel 3 ist die Erde in Vers 17. Das Meer ist die Welt, die Erde. Und Offenbarung 17, Vers 15. Offenbarung 17, Vers 15. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Höhre sitzt, sind die Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Das zeigt, das Wasser ist, das Meer ist die Welt. Und das Boot stellt die Gemeinde dar, die in der Welt ist. Der Herr hat uns in der Welt gelassen, aber wir sind nicht von der Welt. Johannes 8, Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Kapitel 17 von Johannes, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Jesus war nicht von der Welt, die Gemeinde ist es auch nicht. Denke, Moment, Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Also die Gemeinde ist nicht von der Welt. Die Gemeinde ist in den Wassern der Welt. Aber die Welt ist nicht in der Gemeinde. Sie ist nicht im Boot. Gehen wir weiter. Jesus sprach also durch Gleichnisse. Ich habe dies euch schon vorgelesen. Sowohl die Juden, die Jesus abgelehnt haben, als auch die Jünger von Johannes dem Täufer, auch sie haben schließlich eine neue Religion gebildet. Sie haben diese Verfassung verloren. Ich werde hier eine Fußnote lesen aus der Wiedererstellungsversion. Dem gegeben ist, dem wird noch mehr gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird genommen werden, was er hat. Vers 12. Dies ist der Jude, der sich dem König widersetzt und ihn ablehnt. Ihm wird genommen werden, was der himmlische König getan hat. Das ist der wahre Zustand der Juden heute. Sie haben keine Erkenntnis über das Reich der Himmel. Es ist ein völlig unbekanntes Geheimnis für sie. Eine Fußnote der King James aktualisiert die Voraussetzung, die Offenbarung zu empfangen, der Geheimnis des Reichs der Himmel, sind die Armen im Geist. Matthäus 5, Vers 3, ich habe es schon oft gesagt, die einen zerschlagenen und gebeugten Geist haben und ein zerschlagenes Herz und bußfertig, Jesaja 57, Vers 15, und die einen zerschlagenen Geist, das zittert vor meinem Wort, Jesaja 66, Vers 2. Geschwister, das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Ich werde eine andere Fußnote der King James aktualisiert lesen. Die Dinge Gottes ergeben keinen Sinn für die, die bloß Kritik, rationelle Kritik haben. Sie müssen erleuchtet in ihrem geistlichen Verständnis, und das ist Gabe Gottes. Das steht in Römer 5, Vers 15 bis 16, 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16, Epheser 2, Vers 8. Die Verse 14 und 15 sind kopiert aus der Wortwort kopiert aus der Septuaginta in Jesaja 6, Vers 9 bis 10. Das beschreibt die Berufung des Propheten Jesaja, die Botschaft, die er predigen sollte, und das Stadium der geistlichen Stummheit des Volkes. Ich werde es erklären, macht keine Sorge. Wie in der Zeit von Jesaja, ja, so in der Zeit von Christus, haben die Juden die Augen vor die Wahrheit geschlossen. Markus 4, Vers 12. Lasst uns dort lesen. Markus 4, Vers 12. Ich werde es erklären, macht euch keine Sorgen. Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Jesus, ich mache in der Fußnote weiter, Jesus und seine Gemeinde sind die letzten großen Lichter, die in dieser Welt leuchten, damit alle, die wollen, die Augen öffnen können. Epheser 3, Vers 2 bis 5, 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Gut, wo möchte ich hingelangen, Geschwister? Die Dinge Gottes verstehst du nicht durch die rationelle Kritik. Das sagt die Fußnote von John Mayfair, nein, von King James aktualisiert. Am Freitag habe ich zufällig etwas gesehen. Ihr kennt diesen Schreiber Ariano Suassano aus dem Nordosten Brasiliens. Kennt ihr ihn oder nicht? Er kennt ihn. Es gibt viele hier vom Nordosten, nicht wahr? Ich werde es versuchen, jetzt zu öffnen. Er hat einen Text geschrieben, ein Gedicht, das beschreibt, das nennt er ein Gespräch mit Gott. Ich werde schreiben, was er gelesen, was er geschrieben hat. In Wahrheit ist das der Gedanke, die Hinterfragung, die Frage von allen Intellektuellen, von allen Denkern über die menschliche Existenz. Er sagte so, wenn ich mit Gott reden würde, würde ich ihn fragen, warum leiden wir so viel, wenn wir hierher kommen? Was für eine Schuld ist dies, dass wir sterben müssen, um zu bezahlen? Ich würde auch fragen, wie ist es, wie ist er gemacht, der nicht schläft, der nicht isst und trotzdem zufrieden lebt? Warum hat er uns nicht alle auf die gleiche Weise gemacht? Warum gibt es einige Glückliche und andere, die so viel leiden? Wir sind auf die gleiche Weise geboren, wir leben in der gleichen Ecke. Wer würzt das Wein und Salz schließlich des Klagen. Geschwister, das war sein Schrift, aber in Wahrheit, das kann man wirklich nicht verstehen. Wer keine Offenbarung des Reichs der Himmel hat, kann nicht den Grund der menschlichen Existenz verstehen. Den Grund unserer Leiden. Nicht wahr? Gibst du ihm keinen Grund? Stimmst du ihm nicht zu? Er hat jeden Grund, das zu sagen. Aber Gott sei Dank, heute verstehen wir. Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir bloß auf dieser Erde leiden. und dann ein Sarg hineinkommen ohne jeden Sinn. Er möchte uns in sein eigenes Glück hineinführen, hier heißt es. Gott lebt zufrieden, in der Tat, Gott lebt zufrieden. Denn er ist die Freude selbst, er ist die Zufriedenheit selbst, er ist die Vollkommenheit selbst, er ist die Fülle selbst. Die Freude ist vollständig in ihm, das Glück ist vollständig in ihm, die Liebe ist vollständig in ihm, die Einheit ist vollständig in ihm. Alles ist vollständig in ihm, denn er ist die Vollkommenheit selbst. Aber warum leiden wir so sehr? Weil die Sünde in den Menschen hineingekommen ist, in 1. Mose 3. Und jetzt, wenn wir Jesus annehmen, dann nehmen wir das Erlösungswerk Jesu am Kreuz an, nicht wahr? Wenn wir Jesus annehmen, sterben wir zusammen mit Christus. Wir stehen noch mit Christus aus den Toten auf und dieser alte Mensch kommt zu Ende. Das ganze Leiden ist, um den neuen Menschen zu entwickeln, der in dieser Schale drin ist, des alten Menschen. Deshalb, Geschwister, muss Gott einen Samen in uns hineinlegen. Habt ihr verstanden? Wenn wir nicht einen göttlichen Samen empfangen würden, würde nichts von der ganzen menschlichen Geschichte Sinn ergeben. Es beginnt unserem Leben Sinn zu geben, wenn Jesus kommt, um zu säen. Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Er möchte einen Samen des Lebens in dein Herz hineinsäen. Er möchte einen Samen des Lebens säen, der aufsprießen wird und wachsen wird und in die Scheune gesammelt werden wird und sich Gott selbst hinzufügen wird, sich Gott vereinen wird. Wir, die so hässlich geboren wurden wie eine Raupe, aber nachdem wir durch den Prozess des Kokons hindurchgegangen sind, werden wir in Herrlichkeit verwandelt werden. Wir werden in Herrlichkeit aufgenommen werden. Schau nicht auf diesen hässlichen Kokon, aber hier drin ist ein schönes Leben. Dieses Leben, das kultiviert Gott, daran arbeitet er, dass es eines Tages in Herrlichkeit aufgenommen wird, im Glück, in der Liebe Gottes. Geschwister, das ist unsere Endbestimmung. Wenn ich heute dieses Evangelium Arianus Suassuna predigen könnte, würde ich ihm sagen, dass er Buße tun muss und aus seiner rationalen Logik hinausgehen muss, um die Geheimnisse des Reichs der Himmel zu verstehen. Heute Morgen möchte Gott dir diese Geheimnisse des Reiches der Himmel offenbaren. Amen. Ich habe nicht Zeit, viel zu beschreiben, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Du wirst alles verstehen. Wir sind gut, wollt ihr, dass ihr ein bisschen mehr redet? Gut, gehen wir in 1. Korinther 15. Gott macht dies, Geschwister. Vers 36. Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Geschwister, dieses hier muss sterben. Dieses hier muss sterben, damit das aufersteht, was drin steckt. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder einem anderen Samen. Wir scheinen sehr gewöhnt zu sein, bloß ein menschliches Wesen, aber wir haben etwas in uns, Geschwister, das ist äußerst kostbar. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, ein jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe, sondern ein anderes ist das der Menschen, ein anderes Fleisch des Viehs, und ein anderes das der Vögel und anderes der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der Glanz der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes, ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Geschwister, unsere Hoffnung ist in der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Das ist das hier. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Das ist der Plan Gottes, das Projekt Gottes für uns. Es wird gesät in Unehre, dem Anschein nach, wie der Schreiber gesagt hat, viele werden unglücklich geboren, werden in Leiden geboren, es wird gesät in Unehre, es wird aber alle, die in Jesus glauben, alle werden in Herrlichkeit auferweckt. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Deshalb tragen wir dieses Bild. Der zweite Mensch vom Himmel. Habt ihr verstanden? Gott macht diesen ganzen Prozess, um uns zum Himmel zu bringen. Dass wir dem Himmel angehören, denn der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische. Deshalb hat Suasuna recht. Alle, wir sind in derselben Ecke geboren. Und wir alle leiden. Und wie aber, was Gott hier in uns hineingesät hat, ist nicht mehr irdisch. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Amen. Geschwister, wir sind Menschen, die haben Hoffnung. Wenn Paulus hat gesagt, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann glauben wir umsonst. Dann lasst uns essen und morgen sind wir zu Ende. Nein, wir glauben an die Auferstehung. Die Auferstehung ist unser Ende, unsere Endbestimmung. Wir werden, Geschwister, in Gott hineingebracht werden, in die Herrlichkeit Gottes. Ihr habt es in Johannes Kapitel 17, erinnert euch, wir werden in die Herrlichkeit Gottes eingefügt werden und Gott ist die Vollkommenheit selbst. Du wirst in die Liebe selbst hineingefügt werden. Du hast niemals in deinem Leben dich so von der Liebe umarmt gefühlt, denn wenn du in ihn hinein aufgenommen bist und heute im Gemeindeleben, hast du den Vorgeschmack davon, nicht wahr? Das Gemeindeleben, findest du die Liebe, aber an dem Tag wirst du die Fülle der Liebe, die Fülle des Glücks empfinden, die Fülle der Freude, die Fülle der Einheit. Wie der Vater eins ist mit dem Sohn, so möchte er uns auch in seine Einheit hineinführen. Geschwister, ich werde es nur ein bisschen streichen, damit ihr ein bisschen Wasser im Mund bekommt. Lasst uns also zu Matthäus 13 zurückkehren. Oh, Herr Jesus, diese Situation des Propheten Jesaja in Vers 14 und Vers 15, lasst uns mal nach Jesaja 6 hineinschauen in den Originaltext. Jesaja 6, Vers 8. In Vers 1 heißt es, im Todesjahr des Königs Osia, da sah sich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, wer der Herr der Herrscharen ist? Jedes Mal, wenn du Herr der Herrscharen siehst, ist dies auf Christus anwendbar, auf den Herrn Jesus, den Sohn. Oh, Herr Jesus, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufen und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Der König Osia starb in dem Jahr 640 vor Christus, das war genau das Jahr, in dem Jesaja gerufen wurde, damit Gott ihn senden konnte. Das wird hier geschrieben, nicht wahr? Lasst uns weiterlesen. Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Geschwister, unser Herr, ihr wisst, der Hintergrund von Jesaja Kapitel 6 war kein guter Hintergrund, war kein positiver Hintergrund. Es war ein Hintergrund von viel Niedergang, viel Korruption inmitten des Volkes Israel. Geschwister, es ist beeindruckend. Vers 19, dort heißt es. Moment, Vers 9. Da sprach ich: Hier bin ich. Und er sprach zu mir: Geh hin zu diesem Volk. Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Geschwister, warum? Denn zu jener Zeit schien es kein keine Hoffnung mehr für Israel zu geben. Schaut einmal hier. Lasst mich finden. Im Kapitel vorher, schaut mal im Kapitel vor. Schaut den Zustand des Volkes zu jener Zeit, Vers 18, 5, Vers 18. Wehe denen, die die Schuld herbeiziehen mit Stricken des Nichts und die Sünde wie mit Wagenseilen. Die da sagen: Es eile, es komme rasch sein Werk, damit wir es sehen, und der Ratschluss des heiligen Israels nah heran und komme, damit wir ihn erkennen. Das heißt, sie lästerten Gott. Sie sagten: Gott, wir sehen dein Werk hier nicht. So viele Verheißungen in der Vergangenheit, aber wir sehen nichts, das davon geschieht. Sie lästerten und das Volk verdarb sich immer weiter. Das war die Situation zur Zeit von Jesaja, als er gesandt wurde von Gott. Geschwister, was immer die Situation auch sein mag, unser Herr sitzt auf dem Thron. Und ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seid gewiss, Geschwister, als wir nicht viel Hoffnung hatten hier in Europa, haben wir wahrgenommen, dass der Herr es ist, der dort auf dem Thron sitzt. Er begann zu wirken. Wenn es ein Volk auf dieser Erde gibt mit Einfalt, das seinem Wort glaubt und gehorcht, dann beginnen die Dinge zu geschehen. Geschwister, dank sei dem Herrn, ich glaube, die Zeit für Europa ist gekommen. Lasst uns Europa mit Leben erfüllen. Leben für alle. Denn er sitzt auf dem hohen und erhabenen Thron. O Herr Jesus. In Vers 13. Schaut mal in Vers 13 in Jesaja 6. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen verfallen. Das heißt, Gott wird dieses Volk sehr bestrafen wegen seiner Rebellion. Aber schaut das Ende: Wie die Terebinthe und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Was bedeutet dies? als ich die Geschwister von Virginia gesehen habe. Wo ist Levando? Erinnerst du dich? Du hast. Dein Nachname ist Eiche. Wir haben auf dem Weg geredet, gesprochen miteinander. Ich habe dich gefragt, weißt du die Bedeutung der Eiche in der Bibel? Ich habe dir diesen Vers gezeigt. Geschwister, das Volk Gottes ist wie eine Eiche, wie eine Terebinte. Wenn Gott auserwählt, rettet er bis zum Ende. Auch wenn das Volk rebellisch ist, auch wenn das Volk Dinge tut, die Gott sehr missfallen, aber trotzdem ist ein Stumpf übrig geblieben. Ein Stumpf, ein kleines Stümpfchen, nicht Levante. Wie groß bist du? 1 Meter und wie viel? 1,71 Meter. Okay, 1,71. Ah, 61. 1,61. Geschwister, die Eiche und die Terebinte sind Zeichen für das Ausharren, sind Zeichen von Widerstandskraft. Gott wird sein Volk nicht aufgeben. Er wird das Volk Israel nicht aufgeben. Sehr viel weniger wird er uns beiseite lassen. Geschwister, Dank sei dem Herrn für das Ausharren des Herrn. Er wird am Ende der Zeit, das steht in Römer 11. Lasst uns dort lesen, in Römer 11. Da ist eine Botschaft herausgekommen darüber. Nicht Levando, über die Terebinte und über die Eiche. Römer 11, Vers 16. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Diese heiligen Wurzel bezieht sich bis auf Jakob, Isaac, Abraham, Isaac und Jakob. Gott hat ein Volk geschaffen von der irdischen Nachkommenschaft und von der himmlischen Nachkommenschaft. Dort heißt es, rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich, Vers 18. Diese Wurzeln vom Ölbaum wurden weggenommen. Diese Zweige, nicht Wurzeln. Die waren die Juden, die Jesus abgelehnt haben. Und wir, die Heiden, sind eingepfropft worden in diesen Ölbaum. Aber erinnere dich, dass die Wurzel, die heilige Wurzel, kommt immer noch von Abraham. Sie kommt nicht von uns, sie kommt von Abraham. In Vers 24. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Der Herr hat diesen guten Ölbaum für die Juden vorbereitet, aber die Juden lehnten Jesus ab. Die Zweige wurden abgeschnitten. Und wir hatten das Glück, wir wurden eingepfropft in diesen guten Ölbaum. Und die Wurzel dieses Ölbaums ist heilig. Die Wurzel kommt seit Abraham, Isaac und Jakob. Aber wenn die Fülle der Heiden gekommen ist, in Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nation hineingekommen sein wird. Geschwister, wir sind in der Mitte der Fülle der Nationen. Das heißt, wir sind im Zeitalter der Gemeinde. Wenn das Zeitalter Gemeinde zu Ende ist, wird die Geschichte vom Volk Israel erneut aufgenommen. Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Geschwister, Dank sei dem Herrn. Der Herr ist barmherzig. Lasst uns die Zeit ausnutzen. Heute ist das Zeitalter der Gemeinde. Lasst uns sofort den Willen des Gottes erfüllen, was Gott für die Gemeinde hat. Unsere Beauftragung. Lasst uns unseren Auftrag erfüllen. Lasst uns das Reich Gottes zurückbringen. Und die Arbeit Gottes, Geschwister, ist nicht eine Religion verkündigt, ist nicht ein eine große Kongregation zu errichten. Gott beginnt mit einem kleinen Samen. Gott beginnt, Samen zu pflanzen. Und unsere Arbeit als Kolporteure ist, Samen zu pflanzen. Unsere Arbeit als Geschwistergemeinde, die auf die Straßen hinausgehen und fragen, darf ich für sie beten, ist, ein kleines Samen zu pflanzen. Lasst uns zu Matthäus 13 zurückkehren. Der Sämann ging hinaus, um zu säen. Den heiligen Samen jedes Herz. Aber die gute Erde muss bearbeitet werden. Und damit sie Frucht bringen kann. Gut, ich will nicht singen, sonst bleibt es in der Aufnahme und meine Stimme ist so ein bisschen aus dem Ton. Geschwister, hier beginnt er also zu erklären, das Gleichnis. Das steht in Vers 18. Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, hier beginnen wir zu verstehen, dass der Same das Wort des Reiches ist. Verachte nicht das Wort. Das Wort, das du auf die Straße bringst zu den Menschen, ist ein Same. Hat eine Kraft des Lebens in diesem Samen. Glaube an das Wort, das du aussäst. Denke nicht, ich gehe hinaus, ich werde für die Menschen beten, ja, so. Nein, es ist ein göttlicher Same. Du pflanzt ein Reich ein. Die Person lebt unter dem Druck der Gewalt der Finsternis und du gibst ihnen Hoffnung des Lebens. Du gibst einfach einen Samen des Lebens in das Herz der Menschen hinein. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Gesät wo? In das Herz. Das Herz ist was? Das Herz ist die Erde. Das Wort ist das der Same des Reiches und das Herz ist die Erde. Jeder Bauer weiß es. Du musst nicht mal ein Bauer sein, wenn du eine Pflanze zu Hause hast oder einen Blumenstock. Du weißt, magst du einen Samen und bewahrst ihn 10 Jahre lang. Dieser Same wird 10 Jahre lang ein Same bleiben. Aber wenn du diesen Samen, diesen kleinen Samen in die Erde hineingibst, dann wird dieser Same seine Gestalt verändern. Er beginnt zu keimen und es wird eine Pflanze wachsen und es werden Blumen entstehen und sogar Früchte. Denn es ist die Kraft des Lebens. Der Same, bloß der Same, er bringt noch nicht hervor, was Gott möchte. Der Same, der das Wort ist, muss also in die Herzen gesät werden. Der Same im Herzen ist der Same in einer Erde. Wenn der Same in eine Erde hineinfällt, hat er die Chance zu blühen, zu sprießen und Frucht hervorzubringen. Geschwister, verliert keine Zeit. Jede Gelegenheit, die wir haben, sähe diesen Samen des Reiches in das Herz der Menschen, in der Bedienung, die Menschen, die du auf der Straße triffst, du dafür sie beten, du säst einen Samen des Reiches. Und was ist es, an dem Wegrand zu säen? Da kommen die Vögel und fressen den Samen weg. Was ist der Wegrand? Der Wegrand, ihr wisst es, es ist ein Ort, wo viel Verkehr ist. Die Menschen gehen hindurch. Manchmal hast du ein Feld und in kurzer Zeit, um den Weg abzukürzen, gehen sie mitten über dein Feld. Und nachdem sie so viel diesen Weg getreten haben, dann bleibt die Erde ganz kompakt. Sie wird hart, verhärtet und der Same fällt und es geschieht nichts. Was ist dies, Geschwister? Es ist ein Herz, das sehr viel beschäftigt ist mit dem Verkehr dieser Welt. Es gibt Menschen, die sind völlig beschäftigt, besorgt über ihre Versorgung, Familie, Geschäfte, Geld, sie sind so beschäftigt. Er macht seine ganzen Finanzplanung und jeden Tag kümmert sich darum, jede Sekunde kümmert sich um die Börsenentwicklung. Oh, in einer Sekunde, ich verdiene eine Million, danach 500.000 verloren. Nein, die ganze Zeit besorgt darum. Er hat nicht sehr viel Interesse zu hören. Das Same fällt an den Wegrand, kann nicht eindringen. Die Erde ist hart und die Vögel kommen, der Böse, und fressen weg, was hineingesät wurde in das Herz. Zweite Art von Erdboden, Vers 20. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks, und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Was bedeutet dies? Ein steiniger Boden. Die Erde hat Nährstoffe. Die Erde besitzt Erdstoffe, besitzt die Fähigkeit, Wasser zu bewahren, zu speichern, damit ein Same keimen und wachsen kann. Aber wenn diese Erde ein bestimmtes Volumen und hat 100% Erde, die fähig ist, Nährstoffe und Feuchtigkeit zu speichern, wenn du 80% mit Steine belegst, was geschieht? Du bist im selben Volumen, hast nur 20% Erde. Der Stein ist unfruchtbar. Er hat keine Nährstoffe. Er behält kein Wasser. Er gibt der Pflanze gar keinen Nutzen, dem Samen. Anstelle, dass du 100% Erde hast, die Nährstoffe und Feuchtigkeit dem Samen bieten, hast du bloß 20%. Und weil es nur 20% gibt, wirst du schnell wachsen, hörst das Wort, bist freudig über das Wort, aber du hast keine Kraft. Es ist mehr Stein als Erde, und wenn es wächst, hat es keine Widerstandskraft, wenig Wurzel. Es kann nicht genug Nährstoffe absorbieren, und die Sonne kommt, die Verfolgung kommt, die Leiden kommen, die Ängste kommen. Du wirst verzweifelt und rennst in die Welt zurück. Geschwister, lasst uns in unserem Herzen arbeiten. Die dritte Art, wo steht sie? Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das ist die Erklärung von meinem Jesus. Der Boden ist gut. Du hast 100% guten Boden, aber du hast diesen Samen inmitten die Dornen gesät. Die Dornen konkurrieren mit den Nährstoffen des Bodens und der Feuchtigkeit des Bodens und der Sonne. Was sind die Dornen? Der Herr sagt es, hat selbst erklärt, das sind die Sorgen der Zeit, die Versorgung, die Ängste, was wir essen, trinken, anziehen sollen. Und der Betrug des Reichtums, die Liebe zum Geld, mehr Geld zu verdienen, nicht wahr? Diese Dinge ersticken uns als allmählich. Und dieser Same vermag nicht zu wachsen. In Vers 23, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Geschwister, was ist diese gute Erde? Ist der, der das Wort hört und versteht, was ich gleich am Anfang gesagt habe. Möchtest du der sein, der versteht, die Geheimnisse des Reichs der Himmel versteht, dann musst du den Wendepunkt im richtigen Zeitpunkt nehmen. Du musst lernen, Buße tun und die richtigen Voraussetzungen zu beten, zu hören, verstehen und offenbaren Gottes zu empfangen. Andernfalls wirst du niemals mehr verstehen, wenn du nicht Buße tust. Deshalb, Geschwister, lasst uns unser Herz vorbereiten, unser Herz demütig machen, bußfertig, immer demütig. Lasst nicht zu, Geschwister, dass irgendein Erfolg in deinem Leben dich stolz macht. Du wirst nicht mehr verstehen das Wort des Herrn. Aber wenn du in diesem gesunden Zustand bist, das Wort zu hören und zu verstehen, dann bist du glückselig. Das ist, was Jesus seinen Jüngern sagte. Nicht wahr? Wo steht das nochmal? Vers 16. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Geschwister, dank sei dem Herrn, wir haben Augen zu sehen, wir haben Ohren zu hören und wir können wachsen und Frucht bringen. Ich möchte euch sagen, Geschwister, wir belegen nicht einen Platz in der Erde, bloß um gute Botschaften zu hören, unseren Kopf mit Lehre und Bibelkenntnis zu füllen. Das, was der Herr uns gibt, das Wort, das der uns gibt, das ist, dass wir Frucht bringen. Gott möchte, der Herr möchte seine Gemeinde hervorbringen. Erinnert euch an die tugendhafte Frau. Die tugendhafte Frau ist die, die ihrem Mann Gewinn bringt. Wir sind die Gemeinde, die ihrem Herrn Gewinn bringt. Wir gehen auf die Straßen hinaus, verkündigen das Evangelium, bringen die Menschen, reißen die Menschen aus der Gewalt der Finsternis und bringen Früchte vor den Herrn. Und der Herr möchte Früchte 160 und 30-fach. Oh, Herr Jesus, an erster Stelle, Geschwister, müssen wir es lernen, das Wort zu schätzen. Jesaja 66, Vers 2 erneut, der zittert vor meinem Wort, der sich hingibt für mein Wort. Lasst uns unser Herz rein bewahren, immer rein, Geschwister. 1. Timotheus 1, Vers 5, ich brauche immer diesen Vers, um den Geschwistern zu zeigen, das ist unser normaler Zustand. 1. Petrus 1, Vers 5. Ah, 1. Timotheus, 1. Petrus. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Geschwister, wenn wir ein reines Herz haben, alles, was die Unreinheit von unserem Herz wegnimmt, lass es uns behandeln. Du kannst gestern ein reines Herz gehabt haben, aber heute kann etwas dir in den Kopf gestiegen sein. Wir müssen alles behandeln, ein reines Herz bewahren, jeden Tag, und ein gutes Gewissen haben. Irgendetwas, was du wahrnimmst, wo du denkst, oh, das ist nicht gut. Am Freitag habe ich gemerkt, da war etwas nicht in Ordnung, als ich schlafen ging. Ich habe es von dem Herrn behandelt. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte ein gutes Gewissen haben. Herr, ich tue darüber Böse. Herr, halte mich alle Zeit rein. Halte mich also mit einem guten Gewissen, mit einem Gewissen, mit Sensibilität gegenüber Gott. Lass nicht zu. Du hast dein Gewissen verletzt durch etwas ganz Kleines und behandelst es nicht. Diese kleine Sache wird etwas anderes hinzugefügt und noch eine kleine Sache hinzugefügt. Nach einer Zeit ist dein Gewissen gebrandmarkt. Es ist unempfindsam. Lasst uns unser Gewissen immer sensibel, empfindsam behalten und einen ungeheuchelten Glauben. Ich brauche nicht den anderen zeigen eine Fassade von dem, was ich nicht bin. Ich bin das, was ich bin. Lasst uns echt sein. Lass uns auch in 2. Timotheus 2, Vers 22, er ist sehr bekannt. Ja, alle kennt ihn sehr gut. Ich werde 21 schon lesen. Wenn jemand sich von diesen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Geschwister, wir müssen es lernen, uns zu reinigen von unseren Fehlern. Irgendetwas. Wer macht hier keinen Fehler? Wir sind Menschen, wir sind nicht fehlerlos. Wenn wir Fehler machen, lasst uns uns reinigen. Das Schlimmste ist, sich selbst zu rechtfertigen. Du rechtfertigst dich bis an jedem Tag vor dem Richterstuhl Christi. Du wirst nicht Christus erwarten können, dass er sagt, komm in die Freude des Herrn. Er wird sagen, in Wahrheit, ich kenne dich, es wird schrecklich sein. Ich möchte nicht an dem Tag ankommen und solch eine Überraschung erleben. Ich möchte alle Tage, dass der Herr in meinem Herz arbeitet, um zu reinigen. Und wie reinigt er mein Herz? In Vers 22. Die Jugendlichen begehren aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Mit wem? Mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Gott sei Dank, Geschwister, wir haben die Gemeinde in Philadelphia. Ein Großteil unter uns hat ein reines Herz. Ruft den Herrn an. Lasst uns zusammen nachfolgen. Die Gerechtigkeit, den Glauben, die Liebe und den Frieden. Und das prophetische Wort, Geschwister, unser Weg ist einfach. Der Weg Gottes ist einfach. Der Weg des Lebens ist einfach, nicht wahr? Der Same des Lebens ist einfach für dich zu arbeiten, bloß in den richtigen Boden zu säen. Aber der Prozess des Lebens, der ist kompliziert. Wie das Leben keimen wird, ist kompliziert. Aber lass diesen komplizierten Teil für Gott. Du nimmst den einfachen Teil für dich. Du hörst bloß das Wort, tust es, gehorchst. Und Gott wird den schwierigen Teil tun. Gott wird die richtige Person in deine Gegenwart bringen. Du betest für sie, du rettest sie, du kümmerst dich um sie. Und was? Du bringst 100, 60, 30-fach Frucht. Unser Teil ist sehr einfach. Von hier an in Europa müssen wir nicht darüber nachdenken, komplizierte Dinge zu tun. Lasst uns, Geschwister, hören das Wort. Wer Ohren hat zu hören, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Wenn wir hören mit Einfalt und nicht hinterfragen, wie die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Jünger von Johannes dem Täufer, wir sind wie die Jünger Jesu, wir hören bloß, folgen nach, gehorchen und den Rest wird Gott tun. Das Werk Gottes, Gott tut es und Gott wird hier in der Europa multiplizieren, 160 und 30-fach. Und das prophetische Wort, ihr wisst es. 2. Petrus Kapitel 1. Lasst uns dem prophetischen Wort folgen. Vers 19, dort heißt es, und so besetzen wir das prophetische Wort umso fester, denn es tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Geschwister, Gott lässt den einfachen Teil für unsere Praxis, der schwierige Teil, wie das Leben wirken wird, wie die Dinge geschehen werden. Das ist für Gott. Geschwister, für uns ist es einfach, dem prophetischen Wort zu folgen. Das prophetische Wort ist wie eine Lampe. Wir sind mitten der Finsternis. Wir leben inmitten der Welt im Reich der Finsternis. Aber wir, nein, wir sind Kinder des Tages. Wir sind Kinder des Lichts, denn wir sind der Mond. Der Mond reflektiert das Sonnenlicht. Wir leben unter diesem Licht und Gott sei Dank, was für ein Licht ist dies heute? Es ist das prophetische Wort. Das prophetische Wort leitet uns, gibt uns Richtung und wir hinterfragen es nicht. Wir mit Einfalt gehorchen wir einfach und Geschwister, die Dinge geschehen. Das möchte ich euch heute sagen. Und ich hoffe, Geschwister, dass ihr alle zufrieden von der Konferenz zurückkehrt und bewusst seid, dass jeder von uns, vom Kleinsten bis zum Größten, ein Sämann sein kann. Jeder von uns heute, wir haben doch alle Kontakte auf den Straßen, im Lift, auf dem Bürgersteig, im Transportwesen, im Mittel, in den Geschäften. Wir haben Kontakte, Geschwister, wir können diesen Samen mitnehmen und in das Herz der Menschen hineinlegen. Darf ich für sie beten? Und lass den Rest für den Herrn. Du kannst sagen, Herr, ich kann nicht predigen, ich kann nicht sprechen. Aber ich möchte diesen Satz herausgleiten lassen. Der Rest liegt bei dir. Ich möchte nichts mehr machen. Der wird sagen, lass es meine Seite sein. Du sagst, darf ich für sie beten? Die Person wird meinen und wird vielleicht sagen, woher weißt du es? Ich habe heute Gott zu Gott gebeten, dass Gott mir einen Mensch bringt, eine Lösung bringt, für mich betet. Geschwister, Gott wird den Rest tun und so werden die Gemeinden in Europa wachsen. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch die Kraft des Samens des Lebens. Der Same des Reiches wird das Reich des Himmels hier in Europa etablieren. Gott segne euch. Der Herr segne eure Rückkehr in Sicherheit, in Ruhe und kehrt sehr glücklich zurück, denn wir werden bearbeitet, um in das Glück selbst hineingeführt zu werden. Jesus ist der Herr. Amen.